Der Fehlbetrag, der eigentlich unserer Meinung nach den Bürgerinnen und Bürgern zusteht, der beläuft sich auf immerhin 11,4 Milliarden Euro. Und wenn man das mal runterrechnet, wir haben einfach mal angenommen, bei 82 Millionen Bundesbürgerinnen und Bürgern sind das immerhin 139 Euro pro Person. Und das ist das, was wir jetzt von der Regierung zusätzlich an Rückzahlung fordern.
Was ganz wichtig ist zu bedenken, ist, wenn der CO2-Preis steigt und das Preissignal wirkt, dann sind Haushalte, die viel oder höheres Einkommen haben, schon viel eher in der Lage, sich ein Elektroauto zu kaufen oder eine Wärmepumpe zu kaufen und wegzukommen von den fossilen Energien. Auf der anderen Seite haben wir Haushalte mit weniger Einkommen, die vielleicht keine finanziellen Mittel haben, dann bedeutet dies, dass bei steigenden CO2-Preisen diese Haushalte weiterhin stark belastet sind und dass ein Klimageld auch nicht mehr ausreicht, sie aus dieser Belastung herauszuholen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green & Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute zum Thema Klimageld. Wir beantworten die Frage, kann ein pauschales Klimageld, das an jeden von uns ausgezahlt wird, uns ausreichend vor den immer höher werdenden CO2-Kosten schützen? Mein Name ist Katjana Krapp. Ich bin Energiereporterin beim Handelsblatt und damit begrüße ich Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Wissen Sie, wie viel Sie pro Jahr für Ihren CO2-Ausstoß bezahlen? Wenn nicht, dann geht's Ihnen so wie mir vor dieser Sendung. Ich hab's für mich mal ausgerechnet. Durch den nationalen deutschen CO2-Preis waren es bei mir rein rechnerisch im letzten Jahr ungefähr 9 Euro. Das ist aber ziemlich wenig. Viele Familien zahlen wahrscheinlich eher mehrere hundert Euro pro Jahr für ihre Emissionen. Jedenfalls indirekt, zum Beispiel über ihre Heizkosten. Den nationalen deutschen CO2-Preis müssen Unternehmen bezahlen, die Heizöl oder Gas oder Diesel oder Benzin in Umlauf bringen. Und die geben den Preis dann an die Heizungskundinnen und Autofahrer weiter. Ich heize viel mit Strom und besitze kein Auto. Deswegen betrifft mich der nationale CO2-Preis nicht so sehr. Aber wer zum Beispiel ein älteres Einfamilienhaus mit Gas beheizt, hat dafür letztes Jahr allein über den Gaspreis womöglich um die 130 Euro bezahlt. Natürlich abhängig vom persönlichen Gasverbrauch und vom Gasanbieter. Pro Tonne CO2 lag der Preis in den letzten zwei Jahren bei 30 Euro. Dieses Jahr wird es deutlich teurer, nämlich 45 Euro pro Tonne CO2. Und in den nächsten Jahren könnte der Preis theoretisch sogar auf mehrere hundert Euro steigen. Das würde dann für viele Menschen richtig teuer. Ziel des Ganzen ist natürlich der Klimaschutz. Der CO2-Preis soll Menschen dazu bewegen, auf klimafreundlichere Heizungen und Verkehrsmittel umzusteigen. Damit das alles aber nicht viel zu teuer wird, soll es ein sogenanntes Klimageld geben, das jede Bürgerin und jeder Bürger ausgezahlt bekommt. Aber würde so ein Klimageld wirklich etwas bringen? Kann der Staat wirklich jedem Bürger so viel Geld überweisen, dass er sich Klimaschutz in Form von neuen Heizungen oder Autos leisten kann? Darüber spreche ich später mit Katja Schumacher vom Öko-Institut, das zu diesem Thema gerade eine Studie veröffentlicht hat. Erst einmal klären wir aber, wann so ein Klimageld eigentlich kommen könnte, wie hoch es wäre und wie man es bekommen könnte. Dazu spreche ich jetzt mit Thomas Engelke, Teamleiter für Energie und Bauen beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Guten Tag, Herr Engelke.
Guten Tag, Frau Krapp.
Ja, Klimageld, erzählen Sie mal, was ist denn eigentlich die Idee dahinter und was soll das bringen?
Also die Diskussion um die Einführung des Klimagelds liegt ja inzwischen schon Jahre zurück. Und wir als Verbraucherzentrale Bundesverband haben uns damals ziemlich intensiv mit dem Thema befasst, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher ja durch den CO2-Preis zusätzlich finanziell belastet werden, wenn sie eben fossile Heiz- und Kraftstoffe verwenden, also sprich Diesel, Benzin, Erdgas, Heizöl. Und wir als Verbraucherzentrale Bundesverband haben natürlich überlegt, können wir da mitgehen, unsere Verbraucherinnen und Verbraucher zusätzlich zu belasten. Und damals war ja auch die Klimaschutzdebatte sehr intensiv. Und wir haben dann gesagt, gut, wir müssen auch als Verband dort Verantwortung übernehmen. Deswegen sagen wir ja zur CO2-Bepreisung, ja zur zusätzlichen CO2-Bepreisung und Belastung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber nur dann, wenn das im Paket mit einer vollständigen Rückerstattung an die Verbraucherinnen und Verbraucher geht. Und das
jetzt
ist eben das
Klimageld. Es gibt ja schon einen CO2-Preis seit 3 Jahren. Also Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen ja schon beim Heizen und beim Tanken für CO2. Aber das Klimageld gibt es eben noch nicht, auch wenn sie das sich gewünscht haben. Woran liegt es denn, dass es das noch nicht gibt?
Das ist genau der Fehler, der bei der Einführung der CO2-Bepreisung gemacht wurde. Die Einnahmen erfolgen und die vollständige Rückerstattung erfolgt nicht. Und das ist das auch, was wir kritisieren. Fairerweise muss man sagen, es gibt Erleichterungen. Die Bundesregierung hat einmal vor 2 Jahren einige Milliarden auf sogenannte EEG-Konto überwiesen. Die EEG-Umlage ist Mitte 2022 abgeschafft worden. Das sind einige Erleichterungen, finanzielle Erleichterungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber eine vollständige Rückerstattung fehlt und das kritisieren wir.
Und woran liegt das, dass die weiterhin fehlt?
Das hat die Regierung einfach nicht gemacht. Es ist ja immer gut, zusätzliche Einnahmen zu haben und es ist vielleicht weniger gut oder schwierig, dann entsprechend auch die Beträge den Bürgerinnen und Bürgern zurückzuerstatten. Ursprünglich wurde das auch nicht versprochen, aber wie gesagt, das ist unsere Hauptkritik und wir haben uns im letzten Jahr, Ende letzten Jahres nochmal hingesetzt und haben nochmal ausgerechnet, worum geht es denn eigentlich? Und haben dann herausgefunden, dass der Fehlbetrag, der eigentlich unserer Meinung nach den Bürgerinnen und Bürgern zusteht, der beläuft sich auf immerhin 11,4 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Menge. Und wenn man das mal runterrechnet, wir haben einfach mal angenommen, bei 82 Millionen Bundesbürgerinnen und Bürgern sind das immerhin 139 Euro pro Person. Und das ist das, was wir jetzt von der Regierung zusätzlich an Rückzahlung fordern.
Können Sie das noch einmal etwas genauer erklären? Also wie ist die Idee hinter der Finanzierung des Klimageldes? Wie kommt das Geld rein und wie kommt das Geld wieder raus?
Also wie gesagt, Diesel, Benzin, Erdgas, Heizöl, die werden ab Anfang 2021 zusätzlich bepreist. Das heißt automatisch, wenn ich an der Tankstelle stehe oder wenn ich meine Erdgasheizung anwerfe und verbrauche, muss ich automatisch diese CO2-Abgabe zahlen. Und das sind insgesamt über 20 Milliarden Euro, genau 22,2 Milliarden Euro, die in den letzten 3 Jahren, also sprich 2021 bis 2023, von den Verbraucherinnen und Verbrauchern und auch vom Gewerbe gezahlt wurden und letztendlich ja in den Bundeshaushalt einfließen. So, das heißt, das ist die Habenseite. Und die Ausgabenseite ist, dass einerseits die Bundesregierung im Jahr 2022 während der Krise gut 10 Milliarden, genau 10,8 Milliarden Euro auf das sogenannte EEG-Konto eingezahlt hat. Und darüber hinaus hat die Regierung immer gesagt, ja, wir zahlen ja auch inzwischen die EEG-Umlage aus dem Staatshaushalt. Das müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr bezahlen. Tatsächlich wurde die EEG-Umlage Mitte 2022 abgeschafft. Das stimmt, also die privaten Haushalte zahlen die nicht mehr, aber der Staat zahlt sie auch nicht, das haben wir nachgerechnet, sondern diese Beiträge vom EEG-Konto, die ja an die Anlagen der erneuerbaren Energien, an diese Betreiber gezahlt werden, die konnten von diesem EEG-Konto bezahlt werden, weil die Bürgerinnen und Bürger vorher, in den Jahren zuvor, sehr viel Geld da eingezahlt hatten, was nicht abgeflossen ist vollständig. Und in der Krise mussten die Anlagen auch nur sehr wenig finanziert werden, weil dort hohe Gewinne anfielen. Und deswegen wurde dieses EEG-Konto immer größer und größer. Da waren zum Schluss über 17 Milliarden Euro drauf. Und dieses und von diesem Geld wurden dann die Anlagen bezahlt. Das heißt, der Staat konnte seinen eigentlichen Haushalt schonen und musste daraus nichts bezahlen. Und dieser Fehlbetrag, wenn man alles zusammenrechnet, sind eben diese 11,4 Milliarden Euro.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Okay, das heißt, der Staat hat viel Geld eingenommen durch den CO2-Preis und hat es aber nicht an die Bürger ausgeschüttet. Was macht der Staat denn sonst mit dem Geld?
Der Staat hat natürlich alle möglichen Ausgaben. Wir sagen dem Staat auch nicht, wofür er seine Ausgaben verwenden soll und wofür nicht. Aber wir fordern, dass dieser CO2-Preis, den die Bürgerinnen und Bürger ja zahlen müssen, dass der zurückfließt. Und es ist ja auch so, das sollte ja auch ein Anreiz sein. Es sollte ein Anreiz sein, um Energie zu sparen. Es soll ein Anreiz sein, wenn ich mir vielleicht ein neues Auto kaufe, darüber nachzudenken, kaufe ich vielleicht ein Elektroauto. Wenn ich mir eine neue Heizung einbaue, baue ich vielleicht eine Wärmepumpe ein oder gehe ich zur Fernwärme, wo ich diese Abgaben ja nicht mehr habe. Das heißt, dann habe ich finanzielle Vorteile. Und die viel verbrauchen, zahlen auch viel CO2-Preis und umgedreht. Und bei dem Klimageld wäre das ja so, erstmal jedenfalls, dass wir uns vorstellen, dass alle ein Klimageld in gleicher Höhe bekommen. Das heißt, die, die wenig verbrauchen, würden dasselbe Klimageld bekommen. Das heißt, ich habe da eine Umverteilung. Und es ist auch so, dass die Haushalte mit geringem Einkommen, die in der Regel ja auch weniger verbrauchen, dasselbe Klimageld bekommen. Das heißt, da ist auch eine gewisse soziale Komponente drin.
Jetzt haben Sie ja Ihrer Forderung, dass das dann tatsächlich mal kommt, das Klimageld, haben Sie ja Nachdruck verliehen, indem Sie einen Brief geschrieben haben, zusammen mit ein paar anderen Sozial- und Umweltverbänden an den Finanzminister Christian Lindner, in dem Sie diese Forderung nochmal wiederholt haben. Kam denn da eigentlich eine Reaktion?
Ja, der Minister hat uns geantwortet und wir werden demnächst im Finanzministerium nochmal unsere Forderung vortragen mit den anderen Sozial- und Umweltverbänden zusammen.
Und sehen Sie eine Chance, dass sogar vielleicht rückwirkend Klimageld ausgezahlt wird?
Das muss man natürlich sehen, aber man muss natürlich erstmal mit einer Forderung antreten, damit sich was tut. Und wir werden auch daran festhalten und wir werden uns die nächste Zeit, wie auch in den letzten Jahren, weiter für die Einführung des Klimageldes einsetzen. Und es ist ja sehr schön, dass wir auch nicht alleine dabei sind.
Und wie muss man sich das vorstellen, wenn es denn mal irgendwann käme? Kriege ich dann einfach Summe X auf mein Konto überwiesen?
Also man muss dann sehen, wie man das Klimageld genau ausgestaltet. Aber das einfachste Modell ist sicherlich, dass alle den gleichen Betrag bekommen. Wie gesagt, jetzt rückwirkend wären es dann zum Beispiel 139 Euro. Das ist unsere Forderung. Und dann die meisten, und das betrifft letztendlich alle diejenigen, die auch ein Konto haben. So ist das gedacht. In Österreich gibt es darüber hinaus zum Beispiel den Mechanismus für die wenigen, die kein Konto haben, dass die zum Beispiel einen Barscheck bekommen. Also auch das ist möglich, sodass alle erreichbar sind.
Und das heißt, Eltern würden quasi für ihre Kinder das Geld mit überwiesen bekommen?
Genau.
Und kriegen das Klimageld denn eigentlich nur Privatpersonen? Weil in den Fonds zahlen ja auch Unternehmen ein.
Ja, das stimmt. Ungefähr 3/4 des Klimagelds werden von den privaten Haushalten gezahlt, ungefähr 1/4 von Unternehmen. Aber es ist natürlich so, dass das Geld, was die Unternehmen bezahlen, was sollen sie machen? Das werden sie indirekt über ihre Produkte letztendlich weitergeben. Das heißt, auch diese Summen landen letztendlich bei den privaten Haushalten. Und deswegen sagen wir, dass dieser Ausgleich letztendlich vollständig an die privaten Haushalte gezahlt werden muss.
Und jetzt haben Sie gesagt, Sie haben ausgerechnet, wie viel die BürgerInnen eigentlich bekommen müssten an Klimageld. Aber wenn man sich die politische Debatte anguckt, was ist denn im Gespräch, was tatsächlich kommen könnte? Welche Summe pro Bürger?
Also unterschiedliche Verbände nennen unterschiedliche Zahlen. Aus der Politik hören wir bisher noch nicht, in welcher Höhe das Klimageld ausgezahlt werden soll. Wir hören von der Politik bisher noch nicht, wann das Klimageld ausgezahlt werden soll. Der Bundesfinanzminister Herr Lindner hat ja vor kurzem gesagt, es soll in dieser Legislaturperiode nichts mehr werden. Das halten wir für einen Fehler. Also insofern von der Regierung gibt es bisher keine konkreten Angaben dazu.
Und Ihre persönliche Einschätzung, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass das Klimageld zumindest in der nächsten Legislaturperiode wirklich kommt?
Also wir hoffen, dass es doch noch was wird in dieser Legislaturperiode. Sollte das nichts werden, würden wir auf alle Fälle dranbleiben.
Da sind wir sehr gespannt und werden das weiter verfolgen. Herzlichen Dank, Herr Engelke.
Sehr gerne.
Gehen wir mal davon aus, dass das Klimageld zu Beginn der nächsten Legislaturperiode käme. Wäre dem Klima und den Menschen dann eigentlich wirklich geholfen? Würden wir dann unterm Strich reicher, wenn wir das Klima schützen? Und würden deshalb alle ihre alten Heizungen und Autos gegen klimafreundlichere Alternativen tauschen? Darüber spreche ich jetzt mit der Ökonomin Katja Schumacher vom Öko-Institut. Hallo Frau Schumacher.
Hallo, guten Tag.
Sie haben ja jetzt vor kurzem zusammen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen eine Studie veröffentlicht. Da ging es zum einen darum, wie sich der CO2-Preis in Zukunft entwickeln könnte und zum anderen ging es darum, wie das Geld sinnvoll an die Leute zurückverteilt werden kann. Wenn wir jetzt erstmal über den ersten Punkt sprechen. Aktuell haben wir ja in Deutschland einen nationalen festgelegten CO2-Preis für Heizen und für Sprit. Ab 2027 soll sich das ja aber ändern. Vielleicht können Sie einmal erklären, was ab 2027 passiert.
Ja, sehr gerne. Also ab dem Jahr 2027 soll auf europäischer Ebene ein neuer Emissionshandel eingeführt werden. Man sagt den ETS2, Europäischen Emissionshandel Nummer 2, European Emissions Trading Scheme. Nummer 2, weil es schon einen gibt. Und der zweite, der jetzt neu eingeführt werden soll, betrifft die Bereiche Gebäude- und Straßenverkehr sowie auch kleine Industrie und ist damit ganz, ganz ähnlich zu dem, was wir eigentlich derzeit schon im nationalen Emissionshandel oder in der nationalen CO2-Bepreisung erfassen. Das heißt, für uns in Deutschland wird es ganz spannend, weil wir sehen müssen, wie wir diesen Übergang gestalten, damit wir nicht verlieren, was wir eigentlich schon bisher erreicht haben, nämlich diese Einführung des Emissionshandels für die entsprechenden Brennstoffe, die zum Heizen oder im Verkehr genutzt werden und gleichzeitig eben aber auch den Nutzen daraus haben, dass wir in einem europäischen System sind, wo alle 27 Mitgliedstaaten Emissionen handeln oder Emissionszertifikate handeln, die in diesen Bereichen Wärme und Verkehr entstehen und dementsprechend auch zur Verfügung stehen. Und da gibt es natürlich super viele spannende Fragen. Was wird sich ändern? Wie wird das neue System in Deutschland umgesetzt? Was machen wir mit den Einnahmen, wie Sie eben schon sagten?
Und es gibt ja momentan noch einen festgelegten CO2-Preis für diese Bereiche. Der liegt momentan bei 45 Euro und könnte bis 2026 auf 65 Euro steigen. Aber sobald wir in diesem EU-ETS2 sind, ist das ja nicht mehr so klar. Wo könnte der Preis denn theoretisch hingehen?
Das ist eine gute Frage. Wie hoch der Preis genau sein wird, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass es eine Obergrenze gibt an Emissionen, die aber eben für alle 27 Mitgliedstaaten gibt. Die Emissionszertifikate werden versteigert und der Preis soll sich dann entsprechend am Markt bilden. In dem Impact Assessment nennt man das die Folgenabschätzung, die die Europäische Kommission immer im Zusammenhang mit neuen Regulierungen erstellen muss. Da wurden erstmal 45 und 50 Euro angenommen für die Zukunft, um zu errechnen, was das dann bedeuten würde. Aber es gibt ganz unterschiedliche wissenschaftliche Studien und einige projizieren Preise, die deutlich höher liegen, auch bis über 200 Euro hinausgehen. Das heißt, die meisten sind in der Spanne von 100 bis 200 Euro. Und das erscheint auch plausibel, weil gegenüber den historischen Emissionen und den Minderungen muss in Zukunft auf jeden Fall die Minderung ungefähr 5-mal so hoch sein. Also wir müssen auch tatsächlich mehr machen und das bedeutet eben auch, dass sich wohl ein höherer Preis einstellen wird.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein guter CO2-Preis? Denn einerseits, je höher der ist, desto mehr Anreize gibt es ja, das Klima zu schützen. Andererseits, wenn er zu hoch ist, dann geht vielleicht auch die Akzeptanz für den Klimaschutz verloren.
Ja, genau. Also der CO2-Preis hängt ja auch künftig davon ab, welche weiteren Klimaschutzmaßnahmen in diesen Bereichen umgesetzt werden. Sei es über eine Förderung für Gebäudesanierung oder auch Infrastrukturentwicklung, sodass der öffentliche Verkehr ausgebaut wird. Wenn weitere Maßnahmen im großen Umfang auch umgesetzt werden, dann braucht der CO2-Preis eben auch nicht so hoch zu sein. Wenn der CO2-Preis so das alleinige Instrument sein sollte, wie manche Wissenschaftler es auch gerne schon mal fordern, dann müssen wir mit Preisen rechnen, die richtig hoch sind. Denn dann ist das Preissignal das, was die Verbraucherinnen und Verbraucher sehen. Es wird alles teurer und entsprechend sollen Anreize gegeben werden, umzustellen. Aber ich denke, das ist schwierig für die Akzeptanz und auch für die soziale Belastung für manche Gruppen, also dass ich glaube, dass wir einen guten Instrumentenmix brauchen und auch umsetzen werden, hatten wir auch in der Vergangenheit schon. Und dass eben der Preis sich in einem Niveau einpendelt, das auf der einen Seite ein gutes Signal gibt und auf der anderen Seite aber auch eine soziale Belastung erlaubt, die wir irgendwie noch abfedern können.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Eigentlich ist ja die Idee, dass die ganzen CO2-Kosten, die eingenommen werden vom Staat, dass die auch wieder ausgeschüttet werden. Also das ist ja jedenfalls die Idee des Klimageldes. Und dann müsste rein theoretisch ja einfach genau die Menge, die eingenommen wird, wieder ausgeschüttet werden. Das ist aber in der Realität ja nicht so einfach, wenn ich mir Ihre Studie anschaue, oder?
Ja, also bisher ist es ja so, dass die Einnahmen aus der nationalen CO2-Bepreisung in den Klima- und Transformationsfonds einzahlen in Deutschland. Wir haben ungefähr 10 Milliarden Euro durch die nationale CO2-Bepreisung. Jetzt mit dem höheren Preis kann es sein, dass wir auf 14 Milliarden Euro kommen. Und der Klima- und Transformationsfonds wird ja auch noch aus anderen Quellen gespeist. Und daraus werden Unterstützungsmaßnahmen, Förderprogramme, Investitionsunterstützung gefördert für zum Beispiel die Sanierung, energetische Sanierung von Gebäuden, auch für Elektromobilität bisher, aber eben auch für die Industrie und auch für die Transformation. Also es sind auch Dinge dabei, die nicht unbedingt direkt auf den Klimaschutz einzahlen, aber über die Transformation, also über die Erneuerung in der Wirtschaft, letztendlich auch dazu führen, dass wir modernisieren, innovativ werden. Genau, aber wie das jetzt dann künftig sein wird im Zusammenhang mit diesem ETS2, also dem neuen europäischen Emissionshandel, ist noch ein bisschen unklar. Denn die Regelung, also die Richtlinie zum europäischen Emissionshandel, gibt schon relativ klare Vorgaben dazu, wie Einnahmen verwendet werden dürfen. Und da stehen immer wieder im Vordergrund, dass Einnahmen für klimafreundliche Zwecke verwendet werden sollen und auch für sozialen Ausgleich. Und im Grunde gibt es zwei große Kanäle, die dort aufgeführt werden. Das eine ist, dass Einnahmen in einen sogenannten Klimasozialfonds fließen und darüber verwendet werden. Und zum anderen, ein größerer Teil der Einnahmen geht direkt an die Mitgliedstaaten. Der ist auch abhängig vom CO2-Preis und kann dort eben wiederum für verschiedene Zwecke verwendet werden. Aber auch hier stehen die klimafreundlichen Zwecke im Vordergrund.
Jetzt geht das natürlich aber schon ein Stück weit weg von dieser ökonomischen Theorie, die ja eigentlich sagt, wenn man so ein Klimageld ausschüttet, dann kriegt einfach jeder Mensch genau das Gleiche ausgeschüttet. Und die Menschen, die vielleicht weniger wohlhabend sind, verbrauchen im Schnitt auch weniger CO2, weil die haben vielleicht kleinere Wohnungen, müssen weniger heizen, besitzen ein kleines oder gar kein Auto. Und die profitieren dann unterm Strich mehr von der gleichen Summe als wohlhabendere Menschen. Warum reicht das vielleicht gar nicht oder spricht irgendwie gar nichts gegen diese Theorie? Also wenn ich mir anhöre, was so alles geplant ist mit den Einnahmen, dann scheint es ja nicht zu reichen.
Genau, primär ist ein Klimageld ja gedacht, um, wie Sie gesagt haben, die Belastung abzufedern. Das heißt, wenn Haushalte durch die CO2-Kosten sehr belastet sind und die Einnahmen dafür verwendet werden, so eine pauschale, vielleicht pro Kopf Rückzahlungen zu machen, dann bekommt jeder Haushalt vielleicht 100 Euro pro Kopf über das Klimageld zurückerstattet und kann dementsprechend einen Teil der Kosten abfedern. Für Menschen, die sehr wenig emittieren, also die sehr wenig fossile Energie verbrauchen, wie zum Beispiel Haushalte mit wenig Einkommen, kann das erstmal dazu führen, dass sie tatsächlich entlastet werden und damit wieder gleichgestellt werden und keine zusätzliche Belastung haben. haben. Aber was ganz wichtig ist zu bedenken, ist, wenn der CO2-Preis steigt und das Preissignal wirkt, dann sind Haushalte, die viel oder höheres Einkommen haben, schon viel eher in der Lage, sich ein Elektroauto zu kaufen oder eine Wärmepumpe zu kaufen und wegzukommen von den fossilen Energien. Damit haben sie dann auch keine CO2-Kosten mehr. Und wenn es ein Pro-Kopf-Klimageld für alle gäbe, dann hätten sie aber trotzdem noch ein Klimageld. Und auf der anderen Seite haben wir Haushalte mit weniger Einkommen, die vielleicht keine finanziellen Mittel haben oder aber auch keine Möglichkeiten, weil sie zur Miete wohnen, weil sie sowieso gar kein Auto haben, sich von diesen fossilen Energien wegzubewegen oder sie sind angewiesen auf öffentlichen Verkehr und haben keine Möglichkeiten, dann bedeutet dies, dass bei steigenden CO2-Preisen diese Haushalte weiterhin stark belastet sind, auf jeden Fall im Verhältnis zu ihrem Einkommen, und dass ein Klimageld auch nicht mehr ausreicht, sie aus dieser Belastung herauszuholen. Wir nennen das ganz gerne Carbon Lock-in, das heißt, Haushalte hängen in ihren fossilen Energieverbräuchen, sind durch den CO2-Preis belastet und haben gar keine Möglichkeiten, sich wegzubewegen. Und deswegen ist zwar ein Klimageld, vor allen Dingen aber, wenn es sozial gestaffelt ist und nicht an alle gleich ausgezahlt wird, eine gute Sache, vielleicht für den Übergang. Aber der wichtigste Hebel ist tatsächlich, dass allen Haushalten ermöglicht wird, von fossilen Energieverbräuchen wegzukommen.
Sie und haben da ja konkrete Vorschläge in Ihrer Studie auch gemacht, also zum Beispiel ein günstiges Deutschland-Ticket für diese Gruppen oder eine Kaufprämie für gebrauchte Elektroautos. Aber wenn man das Geld verwendet, um solche Sachen zu finanzieren, ist dann überhaupt genug Geld da, um auch noch so ein Klimageld auszuschütten?
So ein Klimageld ist tatsächlich eine teure Angelegenheit. Wenn wir 80 Millionen Menschen in Deutschland pro Kopf 100 Euro auszahlen, dann sind wir bei 8 Milliarden Euro. Dann ist sehr viel von dem Budget weg. Daher sehen wir in dieser Studie erstmal, dass das Klimageld auf jeden Fall sozial gestaffelt sein sollte, also eine Entlastung bieten sollte für diejenigen, die besonders betroffen sind und auch nur für den Übergang. Denn wenn Haushalte weniger CO2 emittieren, weniger fossile Energieverbräuche haben, dann haben sie auch nicht mehr hohe Kosten über einen CO2-Preis. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung. Aber um sie dahin zu bringen, braucht es Unterstützung. Und deswegen ist es gut, die Mittel eben auch so zu verwenden, dass diese Haushalte, dass Verbraucherinnen und Verbraucher unterstützt werden, von fossilen Energieverbräuchen wegzukommen. Und ob die Mittel aus den Einnahmen alleine ausreichen, ist natürlich noch unklar, aber es ist schon auch eine gute Summe, insbesondere wenn der CO2-Preis weiter ansteigt, dann haben wir schon mehrere Milliarden im zweistelligen Bereich, die dort zur Verfügung stehen und die auch eingesetzt werden können. Aber auch hier ist es wichtig, besonders die Mittel zielgerichtet einzusetzen, also für diejenigen, die besonders betroffen sind und nicht diejenigen, die sich das vielleicht ohnehin leisten können. Wir sehen gerade bei der Bundesförderung für effiziente Gebäude, dass die Fördermittel eher von Haushalten mit höherem Einkommen in Anspruch genommen werden, die eben auch viel häufiger im Haus wohnen und auch eher sanieren können. Und ich glaube, hier nochmal gezielter vorzugehen und dafür zu sorgen, dass es allen zugutekommt und dass auch diejenigen, die zur Miete wohnen, in sanierten Gebäuden wohnen können, indem Vermietende dazu gebracht werden. Das ist schon eine wichtige Aufgabe, die wir angehen müssen.
Okay, das heißt, es gibt schon viele gute Ideen. Gibt es denn schon irgendeine Idee, wann das wirklich umgesetzt werden könnte? Also wann Deutschland in Sachen CO2-Preis, in Sachen Klimageld konkreter wird und wann die EU in Sachen ETS2 konkreter wird?
Ja, also der ETS2 wird 2027 eingeführt, das ist fest. Und im Jahr vorher, im Jahr 2026, wird der Klimasozialfonds eingeführt. Und die EU hat das ganz geschickt gemacht, weil nämlich die Europäische Union schon viel länger dabei ist, vulnerable und besonders betroffene Gruppen zu unterstützen. Deswegen wird es schon ein Jahr vorher eingeführt, damit eben schon Mittel zur Verfügung stehen, um diese potenziell besonders betroffenen Gruppen schon mal dazu zu bringen und ihnen Möglichkeiten zu verschaffen, CO2-Emissionen zu vermindern. Deswegen, also diese Einführung des Klimasozialfonds, das wird ein großer Prozess werden. Es ist auch für Deutschland ein Novum, dass wir einen Fokus legen werden müssen und wollen auf besonders betroffene Gruppen. Bis zum nächsten Jahr, im Juni 2025, müssen Klimasozialpläne erstellt werden. Dort soll zum einen drin stehen, wer in den Ländern überhaupt diese besonders betroffenen Gruppen sind, welche Definition ein Land dafür wählt, welche Indikatoren verwendet werden. Wir haben mal so ein bisschen bisschen rumgerechnet, verschiedene Indikatoren auch angeschaut, also Haushalte mit wenig Einkommen, die besonders durch die Energiekosten belastet sind oder durch die CO2-Kosten und die vielleicht in ineffizienten Gebäuden wohnen. Dann kommen wir schon auf 3 Millionen Haushalte in Deutschland, die da betroffen werden. Genau, und in den Klimasozialplänen soll auch drin stehen, welche Maßnahmen Deutschland oder eben die anderen EU-Mitgliedstaaten jeweils individuell vorschlagen, um diese besonders betroffenen Haushalte und Gruppen zu entlasten und welche Meilensteine da auch vorgesehen sind. Und ganz interessant ist, dass diese Gelder aus dem Klimasozialfonds auch erst dann ausgezahlt werden, wenn diese Meilensteine erreicht werden und dass die Maßnahmen in gewisser Weise auch zusätzlich sein sollen. Also die Europäische Kommission möchte sich da auch nicht austricksen lassen, sondern möchte, dass die Länder sich überlegen, wie sie eben Haushalte, kleine Unternehmen unterstützen können, die durch die CO2-Kosten besonders leiden.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommt und werden das auch natürlich mit Berichterstattung begleiten. Vielen Dank, Frau Schumacher, soweit.
Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Und wenn Sie mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann lege ich Ihnen unser Probeabo ans Herz. Unter www.handelsblatt.com/mehrklima können Sie das Handelsblatt für 4 Wochen zum Preis von 1 Euro testen. Ich bedanke mich für die Produktion bei Lukas Teppler. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam. Thank you.